Hallo, ich bin Alessia Sieg, Senior People Business Partnerin bei der Scope Group in Frankfurt. Ich höre den Podcast Arbeitsrecht für Arbeitgeber seit etwa einem Jahr und seitdem ist er ein fester Bestandteil meines Alltags geworden. Für alle, die arbeitsrechtlich up-to-date sein wollen, herzlich willkommen zu der neuen Folge.
Herzlich willkommen zu Folge 69 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema Best of BAG Risiken bei Kündigung begrenzen. Moin aus dem schönen Hamburg.
Moin auch von mir, Jens Buchwald aus Hamburg.
Ja, wieder einmal vielen Dank, dass ihr euch für uns entschieden habt und für Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Lehnt euch zurück und überlasst alles andere uns. Wir danken neuen HörerInnen, die wir gewonnen haben in Liechtenstein und in Algerien. Und wir danken Henrik Weigel, der uns geschrieben hat: Ich höre Ihren Podcast immer wieder gerne. Danke für den Service. Vielen, vielen Dank dafür. Dann noch Svetlana Miller danken wir, die geschrieben hat: Ich bin bereits Ihr Fan. Der Podcast ist klasse. Ich habe einen einstündigen Fahrtweg zur Arbeit und mit Ihnen vergeht die Zeit wie im Flug. Ja, da freuen wir uns natürlich, dass wir die Fahrzeit verkürzen können. Vielen Dank. Markus Graf hat uns dann noch geschrieben: Ich bin ein großer Fan Ihres Podcasts, sehr pragmatisch und auf den Punkt gebracht. Da kann man mit den Informationen was anfangen. Ich freue mich auf jede neue Folge. Auch durch meine Tätigkeit als ehrenamtlicher Arbeitsrichter runden Ihre Informationen das Thema für mich sehr gut ab. Vielen, vielen Dank, Herr Graf, dafür. Und dann geht noch ein ganz besonderer Dank heute an Alessia Sieg, die unsere Podcast-Folge angesagt hat. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, dann starten wir auch schon rein in unser Podcast-Thema. Heute machen wir weiter mit unserer Reihe Best of BAG. Hier stellen wir euch ja besonders wichtige Urteile aus den vergangenen Jahren vor, die eine erhebliche Bedeutung für eure tägliche Praxis haben. Wir erklären euch dabei nicht nur das Urteil selbst, sondern auch den rechtlichen Rahmen und wie ihr das Urteil für euch nutzen könnt. Heute geht es um das schwierige Thema Kündigung und vor allem um die finanziellen Folgen von Kündigung. Wenn nämlich ein Arbeitnehmender vor dem Arbeitsgericht gegen eine Kündigung klagt, dann besteht ja vor euch immer das Risiko, dass die Kündigung unwirksam ist und ihr den Zeitraum nach Ablauf der Kündigungsfrist bezahlen müsst. Und zwar ohne, dass ihr dafür eine Gegenleistung bekommen habt. In der Vergangenheit war es so, dass sich viele Arbeitnehmende im Kündigungsschutzprozess auf die faule Haut gelegt haben und sich nicht um eine neue Beschäftigung bemüht haben. Das Risiko für euch als Arbeitgeber stieg also immer weiter und ihr konntet kaum etwas tun. Hier hat das BAG angefangen, Hilfestellungen für Arbeitgebende zu liefern, um allzu starke Auswüchse einzudämmen. Extrem dankbar sind wir, dass uns die Urteile hierzu ein Dauergast unseres Podcasts vorstellt, den ihr schon aus mehreren Folgen kennt. Ihr hört nämlich gleich Matthias Notzon, Richter am Arbeitsgericht Saarland. Nach seinem Studium war er zuerst als Anwalt und dann als Staatsanwalt tätig. Und seit 2009 ist er Arbeitsrichter. Herr Notzon ist darüber hinaus seit über 10 Jahren als Referent im Arbeitsrecht für Inhouse-Schulung, Webinare und als Vorsitzender von Einigungsstellen und als Autor tätig. Wenn ihr euch an Herrn Notzon wenden wollt, zum Beispiel wegen eines Seminars oder ähnlichen oder einer Einigungsstelle, die E-Mail-Adresse, die findet ihr in den Shownotes. Herzlich willkommen, Herr Notzon.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Interview.
So, dann starten wir rein mit der Frage: Was ist eigentlich Annahmeverzug und warum ist er für Arbeitgeber im Rahmen von Kündigung ein Problem?
Annahmeverzug bedeutet im Prinzip nichts anderes als Verzug des Arbeitgebers mit der Lohnzahlung, allerdings nicht im, so will ich sagen, üblichen Sinne, dahingehend, dass der Arbeitnehmer gearbeitet hätte und der Arbeitgeber wäre jetzt einfach im Verzug mit der Zahlung des Lohnes, sondern es geht darum, dass tatsächlich nicht gearbeitet wurde. Wir haben also eine Ausnahme von dem Grundsatz, ohne Arbeit kein Lohn. Und es kam hinzu, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung tatsächlich oder wörtlich je nach Voraussetzung angeboten hat, aber der Arbeitgeber, obwohl er eigentlich dazu verpflichtet gewesen wäre, diese Arbeitsleistung nicht angenommen hat. Und genauer gesagt nochmal, das Angebot Nichtangebot der Arbeitsleistung trotz Leistungswilligkeit, Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers und trotz entsprechendem Anerbieten der Arbeitsleistung. Die gesetzliche Folge ist dann, dass sich grundsätzlich der Arbeitnehmer das anrechnen lassen muss, was er anderweitig verdient hat. Also wenn beispielsweise er nach einer Kündigung einen anderen Verdienst hat, muss er sich den anrechnen lassen. Auch muss er sich das anrechnen lassen, was er zu erwerben böswillig unterlassen hat. Das sind im Prinzip so ähnlich wie die Frage, war jemand vielleicht in dem Moment, dass der Arbeitgeber nicht angenommen hat, die Arbeitsleistung, leistungsunwillig oder nicht mehr leistungsfähig, auch noch weitere Einwendungen. Aber im Prinzip, und das ist das große Problem des Arbeitgebers, sobald er die angebotene Arbeitsleistung nicht annimmt und, ich sag mal, das jetzt nicht in einem Moment passiert ist, dass der Arbeitnehmer beispielsweise etwas völlig anderes angeboten hat, als er schuldet. Also er hat tatsächlich die geschuldete Arbeitsleistung angeboten oder er war auch nicht leistungsunwillig, also hat vielleicht vorher gesagt, ich arbeite überhaupt nicht mehr in dem Betrieb oder aber er wäre gesundheitlich eingeschränkt und kann die Arbeit nicht mehr machen, dann wäre er leistungsunfähig. Wir haben also Leistungswilligkeit, Leistungsfähigkeit, auch das Angebot der richtigen Arbeitsleistung, aber ich beschäftige nicht und dann muss ich eben gleichwohl anschließend vor dem Gesichtspunkt des Annahmeverzuges Lohn zahlen, obwohl ich ja keine Arbeitsleistung erhalten habe als Arbeitgeber. Und das ist eben das große Problem bei der Kündigung. Die Kündigung ist im Prinzip ja nichts anderes als ja die verkörperte Nichtannahme der Arbeitsleistung nach Auslaufen der Kündigungsfrist oder bei der außerordentlichen Kündigung mit Zugang. In dem Moment, in dem ich kündige, die Kündigungsfrist läuft ab oder aber wenn ich außerordentlich kündige mit Zugang der außerordentlichen Kündigung, dann habe ich faktisch die Nichtannahme erklärt und ab diesem Zeitpunkt bin ich dann in Annahmeverzug. Problem sogar, normalerweise setzt ja, das sagte ich eben schon, der Annahmeverzug auch ein Angebot voraus. Und in dem Fall, dass gekündigt wurde, die Kündigungsfrist, die ordentliche abgelaufen ist oder die außerordentliche Kündigung zugegangen ist, da haben wir sogar einen Ausnahmefall, den 296 BGB. Da ist sogar ein Angebot des Arbeitnehmers entbehrlich. Sprich, ich komme als Arbeitgeber in Annahmeverzug, obwohl der Arbeitnehmer überhaupt nicht mehr seine Arbeitsleistung nach der Kündigung angeboten hat. Voraussetzung ist natürlich hier, dass der Arbeitnehmer die Kündigung angreift durch eine Kündigungsschutzklage binnen 3 Wochen, sonst wird diese ja wirksam. Aber in der Regel haben wir ja die Konstellation, dass wir im Prozess landen, darum geht es ja auch heute schwerpunktmäßig, und dann bin ich automatisch ja nach Ablauf der Kündigungsfrist, nach Zugang der außerordentlichen Inannahmeverzug. Und je länger dann jetzt der Prozess dauert, umso intensiver wird natürlich aus Arbeitgebersicht gesehen das Annahmeverzugsrisiko, weil die Verzugslöhne auflaufen. Und das stellt auch in wirtschaftlicher Hinsicht ein großes Risiko für den Arbeitgeber dar.
Ja, vielen Dank. Wir gucken uns heute ja das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 27. Mai 2020 an. 5 AZR 387 aus 19. Und hoffen, ihr findet die Entscheidung und was daraus für die betriebliche Praxis abgeleitet werden kann, genauso spannend wie wir. Worum ging es denn in dem Fall? Ein Arbeitgeber hatte einem Arbeitnehmenden fristlos, hilfsweise fristgemäß gekündigt. Der Arbeitnehmer hatte gegen die Kündigung Klage erhoben und gewonnen. Das Arbeitsverhältnis bestand also weiter. Nun hat der Arbeitnehmer eine neue Klage erhoben und verlangt die Bezahlung des Lohnes, der in der Zwischenzeit aufgelaufen ist, also vom Zugang der fristlosen Kündigung am 1. Februar 2013 bis zum 30.11.2015. Insgesamt verlangt er also 34 Gehälter. Der Arbeitgeber war extrem unzufrieden, dass der Arbeitnehmende in diesem langen Zeitraum keine neue Beschäftigung gefunden hat und ging davon aus, dass er auch gar nicht gesucht hat. Weil der Arbeitgeber aber keine konkreten Informationen hatte, hatte er im Rahmen der Zahlungsklage des Arbeitnehmers eine sogenannte Wiederklage erhoben und verlangte, dass der Arbeitnehmer ihm schriftlich Auskunft erteilt, welche Arbeitsplatzangebote ihm durch die Bundesagentur für Arbeit und das Jobcenter im Zeitraum 1. Februar 2013 bis 30. November 2015 unterbreitet wurden, unter Nennung der Tätigkeit, der Arbeitszeit und des Arbeitsortes sowie der Vergütung in Euro. Dennoch, so aus Arbeitgebersicht hat man immer wieder den Eindruck, Arbeitnehmende kümmern sich während eines Kündigungsschutzverfahrens oft nicht sehr intensiv um eine neue Beschäftigung. Warum war dieses Vorgehen in der Vergangenheit für Arbeitnehmende leicht möglich? Und was hat sich durch das Urteil des BAG zur Auskunftspflicht geändert?
Der Eindruck, der täuscht nicht. Das ist teilweise immer noch so, war aber auch gerade in der Vergangenheit immer schwerpunktmäßig so, dass sich die Arbeitnehmer im Prinzip, ich sag mal, lediglich arbeitssuchend gemeldet haben, dann aber nicht mehr so wirklich viel unternommen haben, um anderweitig eine neue Beschäftigung zu finden. Auf die Frage, die ich dann häufig auch heute noch im Gütetermin stelle, standardmäßig, ob denn mittlerweile eine neue Beschäftigung vorliegt, wird ja dann meistens das Ganze verneint. Und dann, wenn ich nachfrage, ob man da irgendwelche Bemühungen entfaltet hat, war es in der Vergangenheit eben oft so, dass da gesagt wurde, nein. Ja, aber ich bin ja hier im Prozess, ich führe den jetzt durch, ich will ja wieder zurück. Die Grundproblematik oder die Frage liegt hier immer bei dieser Frage neue Beschäftigung, ob hier eventuell eine Anrechnungssituation stattfindet. Ich sagte ja eben zu Frage 1 schon, dass im Annahmeverzug man arbeitgeberseitig einwenden kann, wenn jemand anderweitigen Verdienst erzielt hat, dann muss er sich das, so steht es im Gesetz, anrechnen lassen, was er verdient hat. Das meint eben den Fall, dass jemand tatsächlich eine neue Beschäftigung gefunden hätte. Das reduziert, wenn ich jetzt nochmal aus Arbeitgebersicht sage, mein arbeitgeberseitiges Annahmeverzugslohnrisiko, wenn eben der Beschäftigte mittlerweile eine neue Tätigkeit aufgenommen hat und verdient, dann reduziert das meinen Annahmeverzugslohnanspruch. Und im Weiteren ist es eben dann nicht mehr der Fall oder nicht mehr vollumfänglich der Fall, dass ich Annahmeverzugslohn schulde, wenn jemand böswillig unterlassen hat, anderweitigen Verdienst zu erzielen. Also nicht nur die tatsächliche anderweitige Beschäftigung ist anzurechnen und der Verdienst, sondern auch, wenn er eben sich nicht bemüht hat, der Arbeitnehmer. Und das Bundesarbeitsgericht hat eben in den beiden Entscheidungen, um die es heute geht, sowohl in der aus 2020 als auch 2024, erstmals dann 2020, gerade bei dieser Frage, haben wir jetzt in irgendeiner Form böswillig unterlassenen anderweitigen Verdienst die Frage aufgeworfen, wie es denn aussieht, ob der Arbeitgeber hier einen Auskunftsanspruch hat. Weil das Problem ist ja das, worum geht es, böswilliges Unterlassen anderweitigen. Nun, einmal natürlich, das hat das BAG immer schon gesagt, muss der Arbeitnehmer sich arbeitssuchend melden. Das ist durchaus die Verpflichtung. Dann hat er in der Regel aber auch alles gemacht. So, das war bisher immer der Grundstandard. Darüber hinaus die Frage, ob jetzt er Vermittlungsbemühungen der Bundesagentur für Arbeit nachgekommen ist, ob er sich da beworben hat, ob er selbst irgendwelche Bemühungen entfaltet hat, das war jetzt weniger wichtig. Und hinzu kam, und das betont das Bundesarbeitsgericht in dieser Entscheidung aus dem Jahr 2020, dass der Arbeitgeber ja da unwissend ist, unverschuldet vor allen Dingen, hat er keinen, das stellt es auch nochmal klar, Auskunftsanspruch gegenüber dem Jobcenter oder der Bundesagentur für Arbeit generell, aber auch sonstigen staatlichen Arbeitsvermittlungsstellen, weil wir ja das Sozialgeheimnis haben. § 35 SGB I wird da nochmal zitiert in der Entscheidung. Das heißt, der Arbeitgeber hat so ein bisschen das Problem, er ist, das ist auch das große Problem beim Annahmeverzug, ich sagte eingangs, Leistungsunwilligkeit, Leistungsunfähigkeit und böswilliges Unterlassen anderweitigen Verdienst. Das sind klassische Einwendungen des Arbeitgebers. Wenn wir im Prozess sind, trägt der die Darlegungs-, aber auch die Beweislast dafür. Und in dem Moment muss er eigentlich zu etwas sagen. Also er muss sagen, ob wir hier ein Unterlassen von Bewerbungsbemühungen haben. Darüber hat er aber keine Kenntnis. Und da war es so, in dem Verfahren 2020 hat der Arbeitgeber in der Wiederklage einen Auskunftsanspruch geltend gemacht und hat gesagt, ich will wissen, ob es hier Vermittlungsbemühungen gab und wie damit umgegangen ist. Und das ist bejaht worden. Man hat da BAG-seitig gesagt, ja, der Arbeitgeber hat einen solchen Auskunftsanspruch, weil er ist ja allein darlegungsbelastet, das ist ja schon das Problem, hinten raus auch beweisbelastet, aber vor allen Dingen darlegungsbelastet mit der Frage, ob der Arbeitnehmer böswillig anderweitigen Verdienst unterlassen hat. Und wie will er das, wenn er überhaupt keine Ahnung davon hat, welche, ja sagen wir mal, Bewerbungsbemühungen der Arbeitnehmer entfaltet hat oder nicht. Schwerpunkt ist also hier diese Frage böswilliges Unterlassen. Und da sagt das Bundesarbeitsgericht, wenn ich jetzt in die Entscheidung 24 springe, wo man dann das nochmal näher dargestellt hat, dass wir hier eine Gesamtabwägung haben der beiderseitigen Interessen und die Frage, ob wir hier tatsächlich böswilliges Unterlassen haben. Ganz wichtig sind hier die Bewerbungsbemühungen. Das korrespondiert natürlich so ein bisschen mit der Frage, welche Bewerbungsobliegenheiten haben wir da und wie sehr hat sich der Arbeitnehmer hier bemüht, anderweitig Stellen zu finden. Und gerade um diesen Punkt der Zumutbarkeit, da wird jetzt ganz viel Neues judiziert und Neues festgeschrieben. Und ich will so sagen, die Bewerbungsobliegenheiten, die das Bemühenserfordernis, so nenne ich es mal, des Arbeitnehmers um neue Stellen, wird stetig gesteigert. Und man erkennt hier, wenn man sich die Entscheidung anschaut, dass hier durchaus mehr verlangt wird. Die reine Arbeitslosmeldung reicht in der Regel so nicht. Ich muss auch durchaus, wenn Vermittlungsgesuche kommen, der BA mich auch darum kümmern und entsprechend schauen, dass ich mich auch darauf bewerbe. Gleiches gilt natürlich auch, da kommen wir ja später noch dazu, zum Thema konkrete Stellenangebote, die ich als Arbeitgeber vorlege. Soll also heißen, was hat sich wesentlich geändert? Wir haben jetzt nochmal eine Steigerung der eigenen Bewerbungsbemühungen, Bewerbungsobliegenheiten des Arbeitnehmers und schließlich auch da nochmal konkretisiert bei der Frage, was ist denn zumutbar? Also die Zumutbarkeit, ich muss mir nur das anrechnen lassen, das ergibt sich auch aus Paragraph 11 Nummer 2 Kündigungsschutzgesetz. Im Kündigungsschutzprozess dann ist die Norm dann immer auch mit anzuwenden und zu betrachten, neben Paragraph 6.15 BGB, sogar Lex Spezialis dazu. Was ist hier tatsächlich zumutbar auch? Weil alles Zumutbare muss ich im Prinzip annehmen. Und da stellt sich eben die Frage, die ist allgemein gehalten, da wäre wichtig zum Beispiel, welchen potenziellen zukünftigen Arbeitgeber haben wir da, welche Verdienstmöglichkeiten, liegt das auch in meiner Profession, haben wir eine gewisse Unzumutbarkeit der Arbeitsbedingungen vor. Also all diese Parameter werden da nochmal näher beschrieben, was natürlich dann auch ein sozusagen Betätigungsfeld des Arbeitgebers als Einwendungen im Prozess darstellt. Die absolute Grenze der Zumutbarkeit wird hier auch nochmal definiert in der 24er-Entscheidung. Das wäre der Grenze des Arbeitslosengeld 1, also wenn tatsächlich die Tätigkeit, um die es geht, der dort zu erzielende Nettoverdienst unter dem Arbeitslosen 1 läge, dann wäre das nicht zumutbar. Man muss eben sich als Arbeitnehmer, man muss nicht Dinge oder Tätigkeiten aufnehmen, die tatsächlich eine ganz erhebliche Verschlechterung der Bedingungen, auch der Vergütung darstellen. Das heißt also, wir haben nochmal ganz stark neue Definitionen zur Frage der Zumutbarkeit und das Bundesarbeitsgericht setzt sich auch mit den Stellenangeboten auseinander, zu der wir gleich kommen. Das heißt, so ein bisschen der Ball wird eher nochmal ins Feld des Arbeitnehmers gespielt. Der Arbeitgeber erhält mit der Auskunftspflicht da nochmal eine gewisse Waffe sozusagen, die den Prozess ja nochmal ein bisschen drehen kann an der Stelle.
Steigen wir etwas tiefer ein. Kann man sagen, ab wann und wie intensiv sich ein Arbeitnehmender während eines Kündigungsschutzprozesses um eine neue Beschäftigung kümmern muss?
Ab wann geht es los mit den durchaus intensiven Bemühungen des Arbeitnehmers, wenn wir im Kündigungsschutzprozess sind? Na, das ist zunächst einmal klar. Dem Grunde nach korrespondiert das so ein bisschen mit dem Beginn des Annahmeverzuges. Den haben wir ja in der Regel genau ab Ausspruch der Kündigung, beziehungsweise ab Ausspruch der außerordentlichen Kündigung, beziehungsweise dann nach Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist. Und genau ab diesem Zeitpunkt muss dann der Arbeitnehmer schauen, dass er, wenn es zumutbaren anderweitigen Erwerb gibt, diesem nachkommt, sonst unterlässt er das böswillig mit der Konsequenz, dass er es sich gleichwohl anrechnen lassen muss. Und in den Entscheidungen, die wir heute haben, vor allen Dingen in der Entscheidung vom 7. Februar 2024, da betont nochmal der 5. Senat, wo hier die Verpflichtungen liegen und beschreibt die auch nochmal weiter fort. Klar ist, dass immer bei der Frage, haben wir hier böswilliges Unterlassen, eine Gesamtabwägung vorzunehmen ist, beiderseitiger Interessen. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, bei der Frage, welcher Umfang an Bewerbungsbemühungen besteht, da betont der 5. Senat, dass durchaus auch eine Verletzung sozialrechtlicher Handlungspflichten durch den Arbeitnehmer hierbei zu berücksichtigen wäre. Also sprich, das heißt Pflicht Nummer eins, er muss sich auf jeden Fall arbeitssuchend melden und dann Pflicht Nummer zwei muss er den Vermittlungsgesuchen, den Vermittlungsmöglichkeiten, die Behörden hier für ihn vorsehen, allen voran die BA. Da muss er entsprechend nachkommen und auf entsprechende Vorschläge auch Bewerbungen schreiben und schauen, dass er dort eventuell eine neue Stelle bekommt. Er kann sich also nicht auf dem Prozess ausruhen, sondern er muss weiter tätig werden. Wie intensiv das jetzt ist, da sind wir wieder bei dieser Gesamtabwägung. Klar ist aber, es muss zumutbarer anderweitiger Verdienst auch entsprechend angetreten werden. Wonach bemisst sich die Zumutbarkeit? Auch das definiert der fünfte Senat sehr schön in dieser Entscheidung. Hier seien Art der Arbeit, Person des Arbeitgebers, aber auch sonstige Arbeitsbedingungen, durchaus auch der Verdienst zu berücksichtigen. Gerade die Frage, ja, wie sieht es mit dem Verdienst aus? Muss er da eventuell auch niedriger vergütete Tätigkeiten angehen? Da steckt der fünfte Senat so ein bisschen die Benchmark. Er sagt, die Grenze ist im Prinzip der Bereich des Arbeitslosengeld 1. Das heißt, wenn hier tatsächlich der bei einer neuen Tätigkeit zu erzielende Nettoverdienst unter dem Arbeitslosengeld 1 läge, dann ist das nicht mehr zumutbar. Das heißt aber natürlich auch gleichwohl, der Arbeitnehmer kann sich nicht auf der bisherigen Vergütungshöhe ausruhen, sondern er muss gegebenenfalls auch, je nach der Frage der Tätigkeit, der Tätigkeitszumutbarkeit, hier auch durchaus niedriger vergütete Tätigkeiten annehmen. Und kann nicht pauschal sagen, dort habe ich gar nicht angefangen zu arbeiten, weil die Vergütung war viel zu niedrig. Da muss dann schon ihm vieles einfallen, um das dann zu widerlegen. Und das ist jetzt im Prinzip genau diese, ich sag mal, Klaviatur, auf der wir dann auch nachher spielen im Bereich der konkreten Stellenanzeigen oder Stellenangebote, die arbeitgeberseitig durchaus auch zugesandt werden können, weil auch hier wird es jetzt interessant und die Frage, ja, muss er eventuell auch auf diese Stellenanzeigen reagieren oder diese Stellenvorschläge, die der Arbeitgeber ihm unterbreitet?
Ja, dann knüpfe ich da mal direkt an. Sollten Arbeitgeber aus Ihrer Sicht während eines Kündigungsschutzprozesses dem Arbeitnehmenden Stellenanzeigen zusenden? Und wie muss sich der Arbeitnehmende verhalten, wenn er solche Stellenanzeigen erhält? Und welche Rolle spielt hierbei das vertragliche Wettbewerbsverbot?
Genau da sind wir jetzt, nämlich bei dieser Frage, wie sieht es aus? Haben wir auch hier einen Fall des böswilligen Unterlassens? Wenn ich als Arbeitnehmer nicht auf Stellenanzeige reagiere, soll heißen, mich nicht selbst aktiv bewerbe in diesem Bereich, wenn der Arbeitgeber mir die zusendet. Und da sagt ganz klar der fünfte Senat, auch hier kann eine Verpflichtung bestehen, auch auf solche Stellenanzeigen sich zu bewerben. Darauf zielt ja auch durchaus auch diese Grundbewerbungsobliegenheit, auch auf Vermittlungsgesuche der BA muss ich ja reagieren. Und Gleiches gilt natürlich, sofern wir eine Zumutbarkeit haben, auch für solche Stellenanzeigen, die der Arbeitgeber vorlegt. Das Bundesarbeitsgericht zieht zwar so ein bisschen eine Grenze, komme ich nachher noch dazu, wo es sagt, unermüdlich muss er sich nicht bewerben auf all das, was der Arbeitgeber ihm da schickt. Aber der Satz ist so ein bisschen das Fragezeichen in der Entscheidung. Grundsätzlich ist klar, sobald der Arbeitgeber, so sagt es das Bundesarbeitsgericht in der Entscheidung, im Kontext des Kündigungsschutzprozesses konkret zumutbare neue Stellengesuche ihm da übermittelt, muss der Arbeitnehmer schauen, dass er sich auch darauf bewirbt. Unterlässt er dann das Bewerben, dann wird es besonders spannend. Dann hätten wir einen Fall, so führt es dann der fünfte Senat weiter, der sogenannten Bedingungsvereitelung. Der Arbeitnehmer würde also durch die Nichtbewerbung verhindern, dort beschäftigt zu werden. Und da muss er sich dann auch das anrechnen lassen, was er dort verdient hätte. Zumindest mal muss er dann jetzt nun mal schauen, dass er argumentiert, auch eine Bewerbung hätte überhaupt keinen Sinn ergeben. Es macht also vor dem Hintergrund absolut Sinn, dass wir hier Stellenanzeigen dem Arbeitnehmer zukommen lassen als Arbeitgeber. Ich muss immer so ein bisschen die Zumutbarkeit im Blick behalten und da legt auch das Bundesarbeitsgericht die Qualität so ein wenig dieser Entscheidungen fest, beschreibt das auch noch mal ein bisschen weiter, dass natürlich die so konkret sein müssen, dass es dem Arbeitnehmer auch möglich ist, sich darauf zu bewerben. Also ein bloßer Einzeiler, in dem drin steht, schauen Sie doch mal in die Jobbörse, da stehen aktuell ganz viele drin, Punkt. Oder wir haben doch einen bei der Firma Meier, haben wir was gesehen für Sie, bewerben Sie sich doch mal da. Das würde nicht reichen, sondern ich muss schon möglichst genau das, was mir möglich ist, beschreiben können, was für eine Stelle wir da haben, das heißt, um welche Tätigkeiten es geht, wer der Arbeitgeber ist, wie die Arbeitsbedingungen sind, im Idealfall sogar, wie die Vergütungssituation ist, damit der Arbeitnehmer prüfen kann, ist das zumutbar im Sinne der Rechtsprechung sozusagen, im Sinne von meinem Paragraphen 11 im Kündigungsschutzgesetz, ist das zumutbar, diese Stelle anzunehmen? Und dazu müssen im Prinzip die Details auch vorhanden sein. Jetzt haben viele schon mich gefragt, auch in Schulungen, wie sieht es denn aus, wenn ich überhaupt nicht weiß, was da tatsächlich der Arbeitnehmer verdient bei dieser Stelle? Da, das wird eine der Fragezeichen sein am Schluss, zu denen ich noch komme. Das muss man schauen, wie es da sich verhält, ob ich da sozusagen, wie viele Lücken ich da lassen kann. Aber ich würde sagen, die Grundobliegenheit des Arbeitgebers ist schon dahingehend, wenn ich sowas mitteile, dann muss es schon all das sein, was ich natürlich weiß, aber möglichst so, dass ich tatsächlich auch prüfen kann als Arbeitnehmer, kann ich mich darauf bewerben, macht das Sinn? Und wenn auch die Vergütung zum Beispiel erkennbar ist, dann sagt man, hat vielleicht Tarifgefüge oder aber wir haben vielleicht auch eine Branchenüblichkeit für eine Vergütung, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich deswegen rausfliege sozusagen, nur weil ich nicht die konkrete Vergütungshöhe weiß und angeben kann. Ich aber genau gesagt habe, es ist die und die Firma, es geht um die und die Stelle mit etwa der und der Tätigkeit und sozusagen das Stellenangebot eigentlich mitteile, wie es veröffentlicht wird. Und wenn dort eben der Betrieb, der es veröffentlicht hat, die genaue Vergütung nicht mitteilt, sondern eine adäquate Vergütung oder stellenangemessene Vergütung erwartet sie, so steht das ja manchmal drin, dann dürfte das für mein Empfinden jedenfalls reichen. Welche Rolle spielt jetzt das vertragliche Wettbewerbsverbot dabei? Da ist es natürlich grundsätzlich so, im bestehenden Arbeitsverhältnis habe ich das, betont auch das Bundesarbeitsgericht, der fünfte Senat in einer weiteren Entscheidung, die ich auch nur jedem zur Lektüre empfehlen kann. Das ist BAG vom 12.02.2025, 5 AZR 127 aus 24, das klar nochmal darstellt, in dem Moment, in dem ich, was ja der Klassiker ist, als Arbeitgeber während der Kündigungsfrist freistelle den Arbeitnehmern, dann muss der jetzt nicht schon in laufender ordentlicher Kündigungsfrist ein anderes Beschäftigungsverhältnis eingehen. Im Gegenteil, wir haben ja sogar, so heißt es dann in der Entscheidung, das vertragliche Wettbewerb, was sich aus Paragraph 60 HGB ergibt. Aber, und das wird jetzt sehr interessant, da gibt es jetzt Tipps und Tricks wieder made by BAG. Da heißt es dann, ich zitiere kurz, will der Arbeitgeber hierauf verzichten, also dieses Wettbewerbsverbot, und dem Arbeitnehmer auch wettbewerbswidrige Tätigkeiten erlauben, hat er dies durch eine entsprechende Erklärung deutlich zu machen. Das ist die Randnummer 19 der Entscheidung. Also ganz spannend. Ich habe zwar noch im bestehenden Arbeitsverhältnis das Wettbewerbsverbot, ich kann aber durchaus darauf ja verzichten. Wenn ich das will, dann muss ich deutlich machen. Ich könnte also sagen, hiermit stelle ich Sie frei, unwiderruflich Anrechnung von Urlaubsfreizeitansprüchen von Ihrer Verpflichtung zur Erbringung der Arbeitsleistung während der Kündigungsfrist. Und ich erlasse Ihnen sozusagen das vertragliche Wettbewerbsverbot, sodass Sie die Möglichkeit haben, auch anderweitig schon Verdienst zu erzielen, was Ihnen hiermit ermöglicht wird. Also ich müsste das schon deutlich klarstellen. Gleiches gülte natürlich, wenn ich ein nachvertragliches habe. Da will ich jetzt nicht die Details von nachvertraglichen Wettbewerbsverboten. Ich glaube, da könnten wir alleine drei Sendungen drüber abdrehen. Machen, aber auch da kann ich ja durchaus verzichten vorher, das müsste ich dann auch, dass dann also ganz klar ich auf ein nachvertragliches Wettbewerbs vorher verzichte, um klarzumachen, ich erlasse ihn hier aus der Verpflichtung. Ansonsten haben wir ja da auch weniger, sagen wir mal, eine Annahmeverzugslohnsituation, weil wir ja dann die Karenzentschädigungsverpflichtung hätten. Aber es geht grundsätzlich, aber, und das ist hier ganz spannend, man muss natürlich die Frage eines Wettbewerbsverbots immer wieder da berücksichtigen. Von daher auch das dann vielleicht nochmal, würde ich sagen, eine Taktik mehr. Und klar ist, um es nochmal ab zusammenzufassen, generell gilt bei diesen Stellenanzeigen, wir haben ja, das sagte ich eingangs, der Arbeitgeber ist ja darlegungs- und beweisbelastet für diese Frage, hat der Arbeitnehmer böswillig anderweitigen Verdienst unterlassen. Und durch dieses Zusenden von Stellenangeboten Ja, es entsteht eine, wie das BAG sagt, Darlegungslast, wiederum eine sekundäre Darlegungslast. Das ist zwar keine Umkehr der Beweislast, damit will ich jetzt keinen hier nerven, aber das Wesentliche ist eben, durch diesen Punkt entsteht eben nochmal eine Darlegungsverpflichtung, so will ich sagen, des Arbeitnehmers im Prozess. Hat der Arbeitgeber hier im Kontext des Kündigungsschutzprozesses Anzeigen übermittelt und der Arbeitnehmer äußert sich jetzt nicht dazu, dann würde er verlieren. Er muss was dazu sagen und vor allen Dingen Thema Bedingungsvereitelung. Wenn er sich nicht beworben hat, muss er auch im Einzelnen ausführen, dass das hier für ihn ein Punkt gewesen wäre. Der hätte nicht zum Erfolg geführt, weil. Allerdings setzt das voraus, dass noch als Zusatz, den ich eben vergessen habe, wichtig ist natürlich, ich muss ihn in Kenntnis setzen, den Arbeitnehmer als Arbeitgeber. Und wenn ich gewisse Sachen überhaupt nicht wusste. Also der Arbeitgeber würde sagen, ich habe da noch Stellenanzeigen gefunden, die konnte der Arbeitnehmer nicht wissen, weil die standen irgendwo. Dann sind wir wohl raus. War das aber irgendwo, wo auch der Arbeitnehmer Zugang gehabt hätte, hat es einfach nicht gemacht. Also die standen auf irgendwie der Seite der BA. Da muss ich dann schon auch als Arbeitnehmer schauen, dass ich im Prozess mich dazu äußere, wie denn erfolgreich durchaus eine Bewerbung gewesen wäre. Also wir merken, das ist sehr, sehr komplex, dieser Bereich. Sehr, sehr spannend auch die Darlegungs- und Beweislasten, wie das sich dann hier entsprechend verhält. Sehr, sehr spannend.
Von uns auch nochmal eine kurze Zusammenfassung. Was solltet ihr als Arbeitgeber daher tun? Also zumindest ab Ablauf der Kündigungsfrist steht euch der Auskunftsanspruch gegenüber dem Arbeitnehmer bzw. der Arbeitnehmerin zur Verfügung und ihr macht den Auskunftsanspruch geltend gegenüber eurem ehemaligen Mitarbeitenden. Gerichtet auf Auskunft darüber, welche Stellen ihm oder ihr von der Agentur für Arbeit bzw. dem Jobcenter vorgeschlagen worden sind. Wenn ihr hierauf eine Antwort erhalten habt, ergeben sich dort möglicherweise weitere Fragen an den ehemaligen Mitarbeitenden, die ihr dann auch stellt. Zum Beispiel die Frage, ob und wann sich der Arbeitnehmende hierauf beworben hat und ob und wie der potenzielle neue Arbeitgeber auf diese Bewerbung reagiert hat. Ihr solltet euch aber nicht ausschließlich auf diesen Auskunftsanspruch verlassen. Das will ich auch kurz erläutern. Hintergrund ist, dass dort der Umfang bzw. die Anzahl der von der Bundesagentur für Arbeit bzw. dem Jobcenter vorgeschlagenen Stellen sehr unterschiedlich ist und von Fall zu Fall die Aktivität der Bundesagentur für Arbeit bzw. des Jobcenters variiert. Das heißt, ihr könnt euch nicht sicher sein, ob und wie viele Stellen Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter dem Arbeitnehmer eigentlich vorschlagen. Vor diesem Hintergrund können wir euch nur dringend empfehlen, werdet auch parallel selber aktiv. Sucht passende Stellenanzeigen für euren ehemaligen Mitarbeitenden heraus und übersendet diese Stellenanzeigen an den ehemaligen Arbeitnehmenden. Wichtig hierbei: Übersendet bitte die komplette Stellenanzeige. Nicht nur einen Internetlink oder nur eine kurze Tabelle, wo sich dort nur ein Tabelleneintrag zu dieser Stelle befindet, sondern jeweils das konkrete, vollständige Stellenangebot. Verlangt in diesem Zusammenhang bitte regelmäßige Rückmeldungen des ehemaligen Arbeitnehmenden, ob und wann er sich dort beworben hat und welches Ergebnis seine jeweilige Bewerbung hatte. Fragt auch regelmäßig nach und hakt in diesem Zusammenhang nach. Und sucht bitte auch regelmäßig neue Stellen heraus und übersendet die an den Mitarbeitenden. Hier sollte man sich einen regelmäßigen wiederkehrenden Turnus heraussuchen. Es empfiehlt sich aus unserer Sicht hier ein Turnus von allen 2 bis allen 4 Wochen. Also in dem Bereich solltet ihr da schauen, dass ihr auf jeden Fall neue Stellenanzeigen heraussucht, die übermittelt und gleichzeitig nachfragt, wie der Stand bezüglich der bereits übersendeten Stellenanzeigen ist. So nutzt ihr die aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes effektiv aus und begrenzt euer Annahmeverzugslohnrisiko.
Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Gibt es zu unserem Thema noch interessante Folgeentscheidungen, die wichtig zu wissen wären?
Ja, Herr Kollege, gut, dass Sie es ansprechen. Eine ganz wichtige Entscheidung, die dürfen wir nicht vergessen. BAG vom 15.01.2025, 5 AZR 273 aus 24. Aus der habe ich eben schon, ohne sie genau zu nennen, so ein paar Punkte zitiert. Hier konkretisiert im Prinzip, das ist, wie soll ich sagen, die Marschroute des BAG zu der Darlegungs- und Beweislast von diesen arbeitgeberseitigen Einwendungen. Das stellt wunderbar der fünfte Senat das dar. Da sagt er auch nochmal das, was ich eben schon gesagt habe, die erforderlichen Angaben zur Prüfung der Zumutbarkeit, dass das konkrete Angebot enthalten muss, insbesondere Art und Inhalt der Tätigkeit, Arbeitsort, Verdienstmöglichkeiten. Und dann dieser wichtige Punkt, dass hierdurch dann die sekundäre Darlegungslast des Arbeitnehmers ausgelöst wird. Er muss sich also konkret dazu äußern und muss es entsprechend ja näher ausführen, warum denn hier eine Bewerbung nicht zum Erfolg geführt hätte. Und wie im Prozess dann das Ganze weitergeht, da enthält die Entscheidung ganz, ganz wichtige Aussagen, die ich hier jedem Arbeitgeber ans Herz lege. Vor allen Dingen, was ich sehr wichtig finde, dass der fünfte Senat betont hier nochmal, dass selbst wenn der Arbeitnehmer davon ausgeht, dass im Prozess er hohe Erfolgsaussichten hat, bleibt es gleichwohl dabei, dass er sich um eine anderweitige zumutbare Beschäftigung bemühen muss. Wenn er das dann nicht macht, führt das eben gleichwohl zur Anrechnung, zum böswilligen Unterlassen. Er kann sich also nicht sozusagen ausruhen auf diesen Punkten. Und dann ganz spannend, Rand Nummer 23, schauen Sie da mal rein. Da, ja, führt das BAG sogar aus, dass folgende neue wichtige Grundsätze festgelegt werden, was auch nochmal die Zumutbarkeit betrifft. Auch das mit dem, dass man sich nicht unermüdlich bemühen muss, das Fragezeichen taucht dann nochmal auf. Im zeitlichen Kontext des Kündigungsprozesses können hier geeignete Stellenangebote übersandt werden. Da führt dann auch das BAG an. Zum Beispiel können dies sein Angebote aus Zeitungsannoncen oder auch privaten Jobportalen, um dann eben aktiv sozusagen nochmal den Ball weiterzugeben an den Arbeitnehmer, um sich dann entsprechend darum zu kümmern. Beziehungsweise er muss sich dann zumindest dazu äußern. Welcher weitere wichtige Punkt nochmals angesprochen ist, das ist, dass durchaus auch das Verhalten des Arbeitnehmers, das entsprechende Vermittlungsvorschläge der BA verhindert, der Agentur für Arbeit, dass das auch durchaus relevant sein kann. Sprich, wenn hier er gewisse Äußerungen tätigt, dass er beispielsweise, gab es in einer Konstellation, die konkrete Äußerung, dass er mitteilte, jedem zukünftigen Arbeitgeber sagen zu werden, dass er auf gar keinen Fall hier dauerhaft bleibt. Er führt einen Prozess gegen den Arbeitgeber und wenn er gewinnt, dann würde er auch wieder dorthin zurückkehren. Das wäre ein Verhalten, mit dem er verhindert, dass eben Vermittlungsvorschläge ja vorteilhaft werden. Und dann führt die fünfte Senat das nochmal weiter. Und das Wichtige ist eben, dass hier dann den Arbeitnehmer die Verpflichtung trifft, sich hierzu zu erklären. Und da bin ich gespannt in den Prozessen. Das wird so ein bisschen der Drehpunkt sein, weil viele dann, glaube ich, der Auffassung sind, sie müssten dazu überhaupt nichts sagen. Und das kann eben dann zum Prozessverlust auf Arbeitnehmerseite führen. Und abschließend wird noch der spannende Fall abgehandelt, dass der Arbeitgeber hier durchaus zumutbare Arbeitsmöglichkeiten außerhalb der Vermittlung der BA anführt, die aber nicht, wie das BAG immer schreibt, im Kontext des Kündigungsschutzprozesses dem Arbeitnehmer mitgeteilt hat. Dann ist es schon wichtig, dass er da im Einzelnen jetzt darlegt, dass eben, weil keine Kenntnis vorhanden war, der Arbeitnehmer sich hierauf hätte bewerben können. Dann muss er, ich zitiere, trägt er die Darlegungs- und Beweislast für den Erfolg etwaiger Bewerbungsbemühungen. Das heißt also, hier muss ich dann als Arbeitnehmer im Prozess noch mal ein bisschen mehr vortragen, sondern auch sagen, aufgrund der Profession, aufgrund den Qualifikationen des Arbeitnehmers wäre durchaus eine Bewerbung von Erfolg gekrönt gewesen, weil muss also hier nicht nur die Stellenangebote beschreiben, sondern muss eben konkret dann auch noch vorführen dem Gericht, dass der Arbeitnehmer sich erfolgreich hierauf hätte bewerben können. Das heißt, daraus kann ich noch mal resümieren, dass es durchaus wichtig ist, hier Stellenangebote, wie es BAG sagt, im Kontext des Kündigungsschutzprozesses mitzuteilen. Das heißt, möglich natürlich in unmittelbarer Folge zur Kündigung den Arbeitnehmer auf mögliche weitere neue Beschäftigungen zu stoßen. Wenn ich das nicht mache, kann ich auch nochmal als Arbeitgeber Pech haben im Prozess.
Ja, und dann noch die letzte Frage. Welche Fragen sind dann im Rahmen des Annahmeverzuges aus Ihrer Sicht noch offen?
Die offenen Punkte hatte ich schon so ein wenig gestriffen. Das eine war der Punkt mit dem exakten Umfang der Bewerbungsbemühungen. Ich sagte schon, das war ein Zitat aus der Entscheidung vom 15.01.25, 5 AZR 273 aus 24. Da heißt es, ich zitiere nochmal, dabei muss sich der Arbeitnehmer allerdings nicht unermüdlich auf ihm vom Arbeitgeber überlassene Stellenanzeigen Dritter bewerben. Da weiß ich heute noch nicht so ganz, wo die Reise hingeht. Ich muss mich bewerben, muss Bewerbungsbemühungen entfalten. Das wird auch immer sehr intensiviert, allen voran in dieser Entscheidung, was er da alles machen muss. Und dann gerade die im Kontext des Kündigungsprozesses übersandten Stellenangebote, wenn die zumutbar sind, da muss ich mich auch drauf stürzen. Also da wird ziemlich viel, was da der fünfte Senat aufbaut. Und dann plötzlich wird das so ein bisschen abgearbeitet wieder, abgewartet, sage ich fast schon, mit dieser Erklärung, aber nicht unermüdlich. Da, was heißt nicht unermüdlich? Also da ist für mich ein ganz, ganz großes Fragezeichen drin. Generell so ein bisschen auch das Fragezeichen, ich habe es eben schon gesagt, bei der Frage der Werthaltigkeit dieser Stellenanzeigen, wo ja nach Position, nach Stellenumfang, nach Position des Arbeitgebers, aber auch nach Vergütung, sich sozusagen, man sich so qualifiziert hier ein Stellengesuch mitteilt, dass eben im Prinzip alle erforderlichen Angaben für den Arbeitnehmer enthalten sind, dass er die Zumutbarkeit der Arbeit prüfen kann. Was mache ich dann als Arbeitgeber, wenn ich eines nicht weiß, also zum Beispiel die Verdienstmöglichkeiten nicht weiß? Da denke ich mir, aber es muss ja so werthaltig sein, dass er sich aktiv bewerben kann und natürlich prüfen kann, im Kopf ist es zumutbar. Das heißt, habe ich wirklich alles an die Firma, die Position, um welche Tätigkeiten geht es, Umfang, Arbeitsort. Aber in der Stellenanzeige, die ich vielleicht auch darstelle, fehlt eben der Verdienst oder das heißt das angemessene Vergütung. Dann lasse ich mich halt auch nochmal mit zwei Sätzen zur Angemessenheit aus und muss vielleicht dann so ein bisschen vermuten, was hier gezahlt wird. Aber ich denke, es geht nicht so weit, dass ich da dann als Arbeitgeber quasi ein Auskunftsersuchen noch an die Firma stellen muss und anfragen muss vorher, was zahlt ihr den Leuten denn? Zumal das vielleicht, wenn es kein Tarif ist, dann ja auch nicht wirklich bekannt ist. Also da bleibt aber trotzdem, sage ich mal, die Frage, wie wirken sich da Lücken bei diesen Stellenanzeigen auf, die ich aber als Arbeitgeber aktiv nicht schließen kann. Was für Auswirkungen hat das dann? Also wir merken, da ist, wie ich finde, unheimlich viel Bewegung in der Rechtsprechung. Auch zum letzten Fragezeichen dann noch, wird spannend sein nach dem Vorsitzendenwechsel des fünften Senats, aber auch die Besetzung hat mittlerweile ja noch gewechselt durch den Ruhestand. Also auch da wird es jetzt ganz spannend, wie der neue fünfte Senat zukünftig diese Rechtsprechung des bisherigen fünften Senates weiterführt, die ja immer stärker seit 2020 der ersten Entscheidung, die wir heute angesprochen haben, sich weiter, ganz erheblich weiterentwickelt hat und gerade um diese Bewerbungsobliegenheiten des Arbeitnehmers und die Frage, wie mit den Stellenangeboten umzugehen ist, ganz viel aufgebaut hat und weiterentwickelt hat. Wird das fortgeführt? Wird das doch vielleicht irgendwann wieder zurückgeschraubt? Da bleibt es wie immer sehr spannend.
Ja, das rundet das Thema doch gut ab. Bleibt nur noch mich zu bedanken, lieber Herr Notzon, dass Sie sich erneut die Zeit genommen haben, um uns und unseren HörerInnen die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes näher zu bringen und zu erklären, wie dies in der konkreten betrieblichen Praxis genutzt werden kann. Vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, die Kollegen, nochmal für die Einladung. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Scharf, für das Dankeswort. Wie immer hat es mich sehr gefreut, die Fragen zu beantworten und so ein wenig zu versuchen, ja, die Arbeit der Zuhörer in der Praxis zu erleichtern. Allen voran natürlich im Prozess, wenn man dann doch mal landet, so ein bisschen die Merker, was da zu beachten ist. Obwohl wir heute auch gemerkt haben, und das finde ich immer sehr spannend, dass eben die Verhaltensweisen vor dem Prozess ganz wichtig sind für den Prozesserfolg. Und da hoffe ich, dass ich heute einen kleinen Beitrag leisten konnte dazu.
Bevor wir für heute Schluss machen, wollen wir euch auf ein neues Webinar hinweisen, das wir für euch organisiert haben. Es heißt Schwierige Mitarbeiter und Low-Performer was tun und findet am 18. November von 9 bis 11.30 Uhr statt. Nach neuesten Studien haben ca. 17% aller ArbeitnehmerInnen kein Interesse an ihrem Arbeitsplatz und 67% verspüren keine Verpflichtung gegenüber ihrem Arbeitgeber. Hieraus resultieren eine Vielzahl von Problemen, von der Minderleistung über Erkrankung bis zu offenem negativem Verhalten. Der dadurch entstehende Schaden ist erheblich. In unserem Webinar besprechen wir die Themen, wie ihr Low Performer erkennt, welche Probleme konkret vorliegen und wie man diese löst. Hierzu zeigen wir euch, wie ihr arbeitsrechtliche Maßnahmen strategisch einsetzt und geben euch die Erfahrung aus unseren Beratungen im Vorfeld von Kündigungen und aus der Vertretung von Arbeitgebern vor dem Arbeitsgericht mit. Das Ganze dauert 2,5 Stunden und kostet 95 Euro zuzüglich Umsatzsteuer pro Person. Und auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, ein Zertifikat zu erhalten, wenn ihr eine kurze Wissensüberprüfung erfolgreich ablegt. Den Link zur Anmeldung zum Webinar stelle ich euch in die Shownotes. Wie immer hoffen wir, dass euch auch die heutige Folge gefallen hat. Und wenn das der Fall ist, dann freuen wir uns über super Bewertungen, über Kommentare bei Spotify, über Weiterempfehlungen und wenn ihr uns folgt. Die nächste Folge, die könnt ihr am 27. Oktober hören. Thema ist, wenn es mehr als der Obstkorb sein soll, Benefits im Arbeitsverhältnis Teil 2. Schreibt uns, wenn ihr zu diesem Thema Fragen habt, die wir in der Folge beantworten sollen. E-Mail-Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Macht es gut. Beste Grüße aus Hamburg. Tschüss.
Auch von mir. Tschüss aus Hamburg. Bis zum nächsten Mal.